Bei aller Liebe zu neuen Zielgruppen ist das der ideologische Hintergrund dieser Ausstellung. Wir wollen hier Zugänglichkeit schaffen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Angela Stief. Sie ist Direktorin der Albertina Modern und Chefkuratorin der Albertina. Und sie wird mit mir heute sprechen über eine Ausstellung, die sie gemeinsam mit Florian Waldvogel kuratiert hat und die aktuell in der Albertina Modern zu sehen ist. Cause, Art and Comics ist eine Ausstellung, die, so hat mir Angela bei einem kurzen Treffen in Venedig erzählt, ein Herzensprojekt von ihr ist, eine Ausstellung, die sie mit großer Begeisterung und mit viel Werf vorangetrieben hat. Und es ist halt so, wie es manchmal ist mit Herzensprojekten, manchmal dauert es ein bisschen. Und für diese Verzögerung gibt es aber einen ganz konkreten Grund. Und das ist auch so ein bisschen der Einstieg in unser Gespräch. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit Angela Stief und Art and Comics.
Naja, da war der glückliche Zufall mit im Spiel, weil wir sind ja wie die Jungfrau zum Kind zur Marina Abramovic gekommen. Aber auch die Marina Abramovic ist tatsächlich ein Projekt, das ich mir schon immer gewünscht habe und wo ich eigentlich fast ein wenig neidisch war, dass das Kunstforum die Ausstellung macht und schneller war als die Albertina oder die Albertina Modern. Und deshalb war ich umso freudiger, dass wir hier helfen durften und konnten. Und aufgrund dessen musste ja dann auch die Ausstellung verschoben werden, die Art in Comics Ausstellung. Die war ja eigentlich eben für den Slot von Marina Abramovic im Oktober letzten Jahres geplant und ist dann ein halbes Jahr nach hinten verschoben worden. Genau. Und ja, die Programmatik in der Albertina Modern oder auch in der Albertina, gehe ich jetzt mal davon aus, ist sehr heterogen. Also das ist auch immer die Idee gewesen, weil es soll ja viele Leute erreichen und für jeden auch irgendwie was dabei sein. Also da muss man natürlich schon auch als Kuratorin versuchen, ja, nicht nur bei dem zu bleiben, was einem jetzt am nächsten liegt, sondern man muss auch versuchen, da die Brille des Besuchers auch mal aufzusetzen und da vor allem gegensätzlich zu programmieren. Also das ist eigentlich immer das Prinzip, auch was das Untergeschoss und das Erdgeschoss betrifft. Also da programmiert man immer etwas, was unterschiedlich ist.
Ich meine, im aktuellen Fall ist jetzt unten im Untergeschoss diese Tanzbildausstellung.
Unten ist Tanzbild, genau, eine historische Ausstellung, eine fotografische Ausstellung, also alles, was ganz, also ganz was anderes als was oben ist. Wir gehen ja programmatisch zurück bis, ja, eigentlich in die Moderne. Das Tanzbild geht noch weiter zurück, also die fotografischen Ausstellungen, die wir im Untergeschoss immer wieder haben, die gehen dann auch bis Mitte des 19. Jahrhunderts teilweise zurück. Aber das ist für die Albertina Modern ganz wichtig, dass wir eben die zeitgenössische Kunst gewissermaßen backuppen und da zurück bis in die klassische Moderne gehen oder in gewisse Vorläufer, die dann noch eben bis zurück ins 19. Jahrhundert reichen. Und wir haben da große Ausstellungen gemacht von Klimt-Zeichnungen bis Schiele und die Zeitgenossen, immer wieder fotografische Projekte, die neben dann zeitgenössischen Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen bestehen. Die nächste Ausstellung ist beispielsweise Marc Adrian und Victor Vasarely, die auch wieder ganz was anderes ist, weil das, was jetzt der Ausdruck im Tanzbild ist, ist dort natürlich die Op-Art bei diesen zwei verschiedenen KünstlerInnen, die zeigt, wie Vasarely bei Marc Adrian abgekupfert hat, beziehungsweise die zeigt, wie nah die beiden arbeiten und die will natürlich helfen, dass der ja wahnsinnig relevante Marc Adrian so extrem gut ist und den wollen wir ins rechte Licht rücken. Mhm. Mhm.
Ja, es wäre natürlich jetzt spannend zu wissen, wie groß da tatsächlich die Schnittmenge ist, wenn man aktuell in die Albertina Modern geht. Menschen, die große Freude an der Cause-Ausstellung haben und gleichzeitig große Freude an der Tanzbildausstellung. Aber das ist wahrscheinlich, also ich nehme mal an, das ist ja auch irgendwie das Ziel, dass man da gegenseitig gewisse Gruppen aktiviert oder dass man vielleicht schafft, den einen oder anderen vielleicht davon überzeugen, vielleicht einmal über den eigenen Tellerrand auch hinauszuschauen.
Also ich muss ehrlich sagen, in dem Fall weiß ich eigentlich nur Leute. Natürlich kann es sein, dass ich da zu sehr jetzt in meinem professionellen Bekanntenkreis gefragt habe, die in dem Fall beide Ausstellungen super finden. Mhm. Obwohl sie so unterschiedlich sind. Also vielleicht ist die Unterschiedlichkeit ja einfach nur eine stilistische Angelegenheit. Es geht ja letztendlich um eine Aufbereitung und ein kuratorisches Arbeiten und ein stringentes Konzipieren von Einzelprojekten. Da sehe ich die Qualität und die Qualität der Kunst, die ist überall zu Hause. Da würde ich keine Unterschiede zwischen alt und neu, zwischen den Medien oder den Stilen und Strömungen machen.
Mhm. Hauptaugenmerk für unser Gespräch jetzt wird die Cause-Ausstellung sein. Die ist jetzt über den Sommer zu sehen bis zum 27.09. Also ist doch ein relativ langer Zeitraum. Ich habe jetzt schon von mehreren Seiten gehört, große Begeisterung, weil endlich mal eine Ausstellung auch für die ganze Familie, Freunde von mir in meinem Alterssegment haben gesagt, sie konnten auch die jeweils die Kinder motivieren. Ist das jetzt etwas, was grundsätzlich Freude macht? Ich meine, das ist ja nicht eine Ausstellung so eine Ausstellung für die ganze Familie, sondern es soll ja irgendwie so einen ernsthaften Touch jetzt nicht verlieren. Oder nimmt man das einfach mit, dass man sagt, man spricht da neue Besucherschichten auch an damit?
Also es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Leute habe, die sagen, oh, sie wollten schon so lange, also Erwachsene, in die Ausstellung gehen. Aber die Kinder haben sie schon tausendmal angesprochen, wann sie dann jetzt endlich gehen. Ja, und sie haben es noch nicht geschafft. Also tatsächlich geht das von den Kindern oftmals sehr aus. Ich muss sagen, nachdem ich keine eigenen Kinder habe, bin ich da vielleicht gar nicht die richtige Ansprechperson in Bezug auf das, was Kindern gefällt. Mhm. Und wir versuchen natürlich immer, das ist unser Anspruch, neue Zielgruppen zu erreichen. Aber ich kann jetzt nicht eine einzelne Ausstellung machen wegen einer Zielgruppe, nämlich den Kindern. Also das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Aber es freut mich natürlich ungemein, wenn ich, beziehungsweise wenn unsere Ausstellungen auch bei Kindern gut ankommen.
Also sag mal, junges Publikum. Also jetzt muss ja nicht unbedingt Kinder sein, aber da nehme ich jetzt die 20-Jährigen auch mit hinein.
Also das hat was mit dem, einerseits hat es was mit dem Phänomen Cause zu tun. Also der ja im wirklichen Leben Brian Donnelly heißt, der ähnlich wie ein anderer Protagonist der Ausstellung, dem er eng gegenübergestellt wird, nämlich Keith Haring, die hatten beide das große Interesse, Leute aller Altersgruppen, aller Gesellschaftsschichten zu erreichen und die Idee von beiden, und das war bei Keith Haring eben schon in den 80er Jahren, ist, aus dem Museum raus auf die Straße zu gehen. Und das ist eben die Bewegung hin zu den Leuten, hin zu dem Publikum, was wahnsinnig zugänglich ist, was wahnsinnig demokratisch ist. Ich habe letzte Woche interessanterweise einen Künstler getroffen, der mit Keith Haring zusammengearbeitet hat und der selbst auch Künstler ist und der ihn gut kennt und mit ihm befreundet war, Sam Havatoy. Und der meinte, Keith Haring war genauso. Ja. Also das war nicht irgendwie nur ein Lippenbekenntnis, dass Keith Haring gesagt hat, der he wants to reach out to the children in the Bronx. Und deshalb hat er den Popshop gemacht und deshalb geht er mit der Kunst auf die Straße, weil er die Leute, die es sich vielleicht nicht leisten können oder die nicht die Bildung haben, erreichen wollte. Und das ist letztendlich, bei aller Liebe zu neuen Zielgruppen, ist das der ideologische Hintergrund dieser Ausstellung. Wir wollen hier Zugänglichkeit schaffen. Wir wollen ein demokratisches Bewusstsein auch in dem, wie wir programmieren und wie wir Ausstellungen machen, schaffen und outreachen sozusagen. Mhm. Ja. Und natürlich, zu uns muss man noch in die Straße, ins Museum kommen, aber wir haben erstmalig vor der Albertina Modern jetzt auch eine große, große Skulptur von Kors installiert, auf die können wir vielleicht auch nachher noch zu sprechen kommen. Final Days heißt die, die 7 Meter hoch ist aus Holz und die natürlich der Teaser für die Ausstellung ist, beziehungsweise wo wir schon ein bisschen auf die Straße hinausgehen, nämlich in den öffentlichen Raum.
Jetzt muss man aber sagen, Kors ist ja auch bekannt für großdimensionierte Figuren, die in der Stadtlandschaft stehen. Also ich glaube jetzt ja parallel auch eine Ausstellung in San Francisco, eine Retrospektive, wo ja auch eine große Figur auf, glaube ich, auf dem Gebäude sitzt. Es wäre direkt schade gewesen, wenn, also dieses Element nicht zu nutzen. Ja. Dass man sagt, man kann sich helfen mit einer aufblasbaren Figur, die gibt es bei ihm auch, diese Inflatables, aber ihr habt euch da entschieden für eine massive, sehr elegante Holzskulptur. Ist natürlich ein logistischer Aufwand.
Ja.
Aber also, was sein muss, muss sein, oder?
Was sein muss, muss sein. Es war unglaublich aufwendig, also mit den ganzen Genehmigungen, die man da braucht, von vielen, vielen Magistratsabteilungen in Wien und dann die Produktion und der Aufbau und die Finanzierung und die wahnsinnig komplizierte Ausstellung mit diesen drei sehr raumgreifenden, installativen Arbeiten, also Red Cross, Mimi Cross und der Rufus Construction Company, dann eben
der U-Bahn-Zug.
Ja, genau. Und dann der Pop-Shop von Keith Haring und dann natürlich noch Öwind Fallström, der Meatball Curtain. Mhm. Also das hat schon tatsächlich unser Aufbauteam und die vielen, vielen Leute, die geholfen haben, die auch schon aufzubauen. Wir haben einmal in der Halle, glaube ich, 40 Leute gezählt, an den Rand des Möglichen gebracht. Und das war dann schon auch noch eine große, große Herausforderung, die Skulptur währenddessen zur Eröffnung da im Außenraum aufzubauen. Aber es hat alles gut geklappt und vielen Leuten, denen ich jetzt hier nicht alle danken kann, muss ich danken, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Und ich glaube, das ist das richtige Zeichen, dass wir hier setzen, dass wir Kors so zeigen, wie er tatsächlich auch bekannt geworden ist oder für was er auch bekannt ist. Also diese riesigen Skulpturen, die hat er überall auf der Welt inzwischen gezeigt, in Paraden, auf dem Wasser, in der Landschaft, durch die Luft, fliegend auf Gebäuden sitzen, wie im SFM MoMA oder in Dubai war jetzt Ende letzten Jahres eine riesige Skulptur auf so einem freien Feld gelegen. Ich glaube, 40 Meter sind die größten Inflatables von Kors. Es gab eine Art Ausstellungsreihe, die durch die Welt gezogen ist. Holiday hieß die, mit diesen überformatigen Figuren. Also das ist schon was, wo er natürlich die Massen erreicht und ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt nur die klassischen Museumsbesucher sind. Und das beinhaltet eben auch, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, vor allem ein junges Publikum. Mhm. Weil er hat eben genau diesen Gap, hat er diesen Grenzgang, schafft er wie nur wenige andere, was mich immer fasziniert. Das ist einerseits, macht er vor der Albertina Modern diese riesige, ich glaube, 8 Tonnen schwere Skulptur aus Holz. Also ist total im Materiellen und Realen und in der Dimension verankert auf der einen Seite und auf der anderen Seite bedient aber auch das Virtuelle, nämlich mit seinem Social Media Account, da hat er, ich glaube, 4 Millionen Follower, über 4 Millionen Follower, da bedient er auch sein Publikum und das ist natürlich dann wahrscheinlich eher ein jüngeres Publikum, das sich eben mit Social Media auch auskennt, beziehungsweise mit Social Media groß geworden ist und dieser Spagat zwischen Realität und Virtualität, zwischen analogen und digitalen, der hat mich sehr fasziniert und der hat mich eigentlich dann auch dazu bewogen, ihn als Überschrift als Titel zur Ausstellung zu nehmen. Also die Ausstellung heißt ja Course.Art and Comics. Und das hat schon damit zu tun, dass er eben diese Legacy der Tradition der bildenden Kunst mit Referenzierung an eine Cartoon- und Comic-Ästhetik bis in die Gegenwart weiterträgt. Und auch die Figur Final Days vor der Albertina Modern, die rekurriert natürlich auf seine Hauptfigur, wenn man so will, die sogenannte Companion-Figur, die sehr stark eben Ähnlichkeiten mit Mickey Mouse hat, also in Bezug auf die Ohren, die Hose, die Schuhe, die behandschuhten Hände und so weiter und so fort. Also das war natürlich auch noch dem Thema geschuldet.
Ja, da gibt es ja nicht nur die Companions, sondern auch die Komplizen. Nicht? Also, also diese Gruppe.
Also Companion heißt nichts anderes als Kumpel.
Ist das auch, das ist nämlich etwas, wo ich immer denke, also immer wenn es um Skulptur geht, wie die Menschen, wie man selber mit diesem Gegenüber related. Irgendwie tue ich mir immer leichter, mit einer Skulptur in einen Dialog, in eine Beziehung zu treten, als mit einem Bild, lustigerweise. Weil halt diese Räumlichkeit, die ist halt undeniable. Ja.
Interessant. Ja. Also die Frage ist, wie du dann zu Caspar David Friedrich stehst und seinen Rückenfiguren. Also das sind ja die klassischen Identifikationsfiguren, aber ich habe zur Beantwortung der Frage, warum denn Kors so bekannt ist oder was denn das Geheimnis seines Erfolges sei, oft genau das gesagt. Ich glaube, dass die Skulpturen vielfach Identifikationsfiguren für eine Art von Zeitgeist vielleicht darstellen. Ja. Und die Figuren sind ja alles andere, um jetzt mal auf das Thema Art in Comics zu kommen. Die sind ja alles andere als das, was Comicfiguren oft und langläufig sind, lustig, happy, immer gut drauf und so weiter. Seine Figuren sind nämlich genau das Gegenteil, zumindest vielfach. Also sie sind traurig.
Auf den zweiten Blick?
Vielleicht, melancholisch. Auf den zweiten Blick wahrscheinlich, ja. Und sie vermitteln aber auch Werte, die wir vielleicht vermissen oder die uns vielleicht doch mehr wert sind, als wir glauben. Also gibt es diese Arbeit Share zum Beispiel, wo eine große Figur eine kleine so an der Hand hält. Oder es gibt die eine Figur, wo die, ja, rekurriert eben nicht, also er rekurriert nicht nur auf die Massenkultur und die Popkultur, sondern auch auf die christliche Ikonografie, also zum Beispiel in dieser Pietà-Konfiguration stellt er ja eine große Figur dar, die eine andere trägt. Das erinnert an die Flüchtlingsbilder, ist natürlich an erster Stelle an Pietà und die christliche Religion, an zweiter Stelle natürlich dann auch Ai Weiwei hat das ja auch gemacht, diese Flüchtlingsbilder, wo eben eine große Figur oder halt ein Mensch, ein Kind aus dem Wasser rettet und diese Empathie, die diese Skulptur vermittelt, wie eben einige andere auch in der Ausstellung. Das ist, glaube ich, das, was emotional und affektiv direkt bei den Leuten ankommt. Also die Figuren sind ja so extrem reduziert und einfach in ihrer Formensprache. Also das war ja auch immer die Idee von Brian Donnelly, eine Formensprache zu schaffen, die funktioniert abseits kultureller Vorstellungen, abseits eben von Alter, Geschlecht, Nationalität und die leicht verständlich ist. Und durch diese Rücknahme im Ausdruck entsteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir eben das Emotionale so stark mitempfinden können und dadurch vielleicht auch ein Empathiebewusstsein geschult. Das wäre toll, aber also ich kann es mir nicht anders erklären.
Das sind, also während du redest, gibt es da für mich, also ich meine, ich müsste mir da jetzt Notizen machen, weil fast bei jedem Satz, den du sagst, fände ich einen Punkt, wo ich noch eine Anschlussfrage hätte. Aber ich mache es jetzt einfach mal so im Gedächtnisprotokoll. Ihr verzichtet ja in dieser Erzählung oder in der Beschreibung dieser Ausstellung eigentlich auf den Begriff Pop Art weitgehend.
Naja,
aber also es drängt sich nicht auf. Es heißt Art and Comics. Ihr hättet auch in dem Untertitel diesen starken Begriff der Pop Art verwenden können.
Gut, dann hätte ich eine ganz andere Werkauswahl, ja.
Ja.
Jetzt, aber die Populärkultur spielt natürlich eine riesige Rolle und das Intro-Bild, da ist, also das sind ja, von Kors ist das dieses Cutout, wenn man so will, wo Snoopy und Elmo im Regiesessel sitzen. Also das heißt natürlich so viel wie, das sind die Kuratoren der Ausstellung oder die Comicfiguren.
Daneben dem Lichtenstein gleich am Anfang.
Genau, ja, und daneben eben der Lichtenstein, ja. Also im Lichte von Lichtenstein, ja, sozusagen.
Also ich muss nur diesen Gedanken da jetzt weiter spinnen. Also dieses Instagrammable sein, du hast angesprochen, hat eine unglaubliche Followerschaft. Vielleicht sind das eben Zeichen von eben sehr populären Dingen, die gemacht werden, dass es einfach, dass die Leute dem schnell auch irgendwie folgen wollen und dass dann aber vielleicht diese Botschaft eben erst dann in diesem zweiten Blick ja dann trotzdem vermittelt wird. Das war ja auch ein bisschen bei der ursprünglichen Pop-Art so Dinge aus dem alltäglichen Leben, die jeder kennt, aber eigentlich kommt das dann mit einer Konsumkritik so vermischt auf uns. Du hast jetzt gesprochen davon, dass diese Figuren auf den ersten Blick irgendwie fröhlich daherkommen, aber dann eigentlich gar nicht sind.
Ja, also das ist natürlich so ein Doppelbind. Also man könnte natürlich, was auch für die Pop-Art in vielen Fällen gilt, nicht in allen, von Affirmation und Kritik sprechen, die hier aufeinander treffen. Also einerseits affirmierst du natürlich eine, wie soll ich sagen, ja, gut verständliche, vielleicht durchaus plakative, simple, einfach ausgeführte, obwohl einfach ausgeführt ist falsch. Ja. Also die Produktionsprozesse sind natürlich total kompliziert. Aber sagen wir mal, gut verständliche Ästhetik, dass die mit der Populärkultur, der Massenkultur, Konsumkultur auf den ersten Blick viel zu tun hat. Die starke Farbigkeit zum Beispiel auch. Aber auf der anderen Seite sind die Figuren, die System, würde ich sagen, auch bis zum gewissen Grad unterlaufen. Und das ist natürlich auch der Unterschied, den wir generell behaupten für die gesamte Ausstellung, dass wir hier natürlich, indem wir KünstlerInnen zeigen, die sich Anleihen nehmen bei der klassischen Cartoon- und Comic-Kultur, dass die hier aus diesem immer lustigen, freudigen, naiven, was Substanzielles generieren und ja, vielleicht eine kritisches oder vielleicht eher, wir haben einen Raum benannt, unheimliche Begegnungen, vielleicht was Verstörendes, Irritierendes machen. Und unsere Idee war natürlich schon auch, also die Ausstellung habe ich zusammen mit Florian Waldvogel kuratiert, der vor vielen Jahren schon mal in Hamburg eine Ausstellung zu dem Thema gemacht hat. Und dessen kuratorische Arbeit, ich schätze, deshalb hat das hier sehr viel Sinn gemacht, hier im kuratorischen Ping-Pong gewissermaßen zu arbeiten. Aber also das Thema resultiert aus verschiedenen Hintergründen. Also natürlich Art in Comics, da geht es natürlich um Grafik und Arbeiten auf Papier, klassisch, und da docken wir traditionell natürlich an die grafische Sammlung der Albertina an. Also wir versuchen ja auch im Zeitgenössischen sozusagen dieses Thema weiterzuführen und führen das in der Ausstellung aber eigentlich nur in zwei Räumen weiter, nämlich die Ausstellung ist gerahmt im ersten und im letzten Raum von Werken mit Papier. Ansonsten versuchen wir gerade das Gegenteil, nämlich die Zweidimensionalität der Cartoon- und Comic-Vorlage in installative, fast immersive oder bis zum gewissen Grad partizipative große Raumkunstwerke zu übersetzen. Also wie gesagt, vor allem diese drei Stück, die sozusagen die Kernpunkte sind. Ja.
Man kann ja auch in diesen U-Bahn-Zug hinein, man kann auch in die Arbeit vom Keith Haring hinein. Gerade bei der dritten Arbeit Also sind eindeutige Zeichen am Boden verhindern, dass man da hineinwandert. Das hat aber wahrscheinlich versicherungstechnische Gründe, ja, oder?
Also die Arbeit von 1969, und wenn wir Kuratorenführungen haben, dann...
Darf man reingehen?
Nein, dann also die Arbeiten, nämlich die Meatballs, die kann man ja anstoßen, und dann bewegen die sich. Mhm. Und das ist eigentlich als bewegend gedacht. Ja. Okay. Also es sind alles Arbeiten, die entweder partizipativ sind oder eben immersiv, oder wo eine Bewegung stattfindet, also die sich sozusagen dem statischen, plakativen Erleben bis zum gewissen Grad auch entziehen, und auch das als Gegenreaktion natürlich auf diese Statik der Screenschau, die wir alltäglich vor unseren Bildschirmen vollziehen. Also da wollten wir ganz bewusst ein sinnliches Abenteuer schaffen, eine Reise durch die Comic-Kunst in der bildenden Kunst, durch eine Reise durch, also deshalb haben wir auch den Subway natürlich da im ersten Raum stehen. Mhm. Also wenn man da einsteigt, das ist quasi der Beginn einer Reise durch die Welt von Art in Comics, so ist das halt gedacht.
Und, jetzt hat ja wahrscheinlich der Brian Donnelly mit seiner Art und Weise, die Kunst zu sehen, auch zu sammeln, ja so ein bisschen da dieser kuratorischen Idee auch irgendwie, da konnte sich da ein bisschen so entlang hangeln können. Das muss ja bei ihm, oder wenn man in seine Kunst, in seine Sammlung eintaucht, dann habt ihr da, es sind ja auch Arbeiten aus seiner Sammlung, habt ihr, hättet ihr wahrscheinlich auch einfach jetzt rein aus seiner Sammlung das bestücken können, habt ihr aber natürlich ein paar Sachen aus den eigenen Sammlungen dazu gepackt.
Also er ist in dem Fall, wie du es richtig sagst, also beides, er ist Künstler mit seinen eigenen Arbeiten in der Ausstellung und eben auch wichtiger Leihgeber, weil er nämlich ein passionierter Sammler ist. Ich sage manchmal, dass er der bessere Sammler als Künstler ist.
Das will er nicht gerne hören, oder?
Ja, wir reden ja auch in Deutsch. Er hat eine fantastische Sammlung. Mhm. Und da zeigen wir auch nur die Spitze des Eisberges. Und wir haben uns immer wieder getroffen. Und ich, am kleinen Handy haben wir dann oft irgendwie unendlich viele PDFs mit unterschiedlichen Künstlern durchforstet. Und in dem Fall greifen wir auf ein paar wenige Künstler aus seiner Sammlung zurück, von Peter Sowell an erster Stelle über Joyce Pinsato bis H.C. Westerman. Aber er hat auch noch einige andere Künstler gehabt, zum Beispiel die Magdalena Suarez Frimkes, die wir in der Ausstellung zeigen. Das sind es nur Arbeiten aus unserer Sammlung, aber da hätte er auch noch welche gehabt. Also and so on. Sue Williams hat er uns auch noch beigesteuert, aber haben wir auch noch einen anderen Leihgeber. Also man hätte wahrscheinlich eine Ausstellung nur aus seiner Sammlung machen können, hatte auch eine Ausstellung im Drawing Center letztes Jahr in New York, eben vor allem mit seinen Arbeiten auf Papier, aber er hat von vielen, vielen Künstlern erhebliche Werkkonvolute und ist ein herausragender Sammler. Ja.
Ist eigentlich, weil dieses, also ich habe jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch ein bisschen dann in seinen Instagram-Feed geschaut, er ist ja auch ein Fan der Outsider-Art. Also das ist ja ein Thema für ihn, dass er froh ist, wenn er Leute irgendwie so auch an den Rand der künstlerischen Produktion bringt. Wie passt das jetzt zusammen? So dieser Erfolg, den er hat, diese Oberfläche, und wie bleibt man dann glaubwürdig, dass man diese Ideen, diese Wünsche, diese Bedürfnisse und auch diese Position für die Outsider-Art dann nicht aus den Augen verliert?
Also das weiß ich natürlich nicht, weil ich da nicht für ihn sprechen kann, aber ich habe ihn als
glaubwürdig,
sehr, ja, und nicht nur glaubwürdig, sondern auch sehr bescheidenen Kooperationspartner erlebt, fast zurückhaltend, der natürlich bis zu einem gewissen Grad stark abgeschirmt wird von seinem Studio, aber die Zusammenarbeit war auch ganz, ganz intensiv, also auch mit seinem Studio, da gingen sicher tausende von E-Mails hin und her. Also es ist auch den amerikanischen Sitten geschuldet. Also da will schon sehr viel mitgesprochen werden. Mhm. Also jetzt nicht im kuratorischen Konzept, gar nicht, aber die wollen einfach über alles informiert sein, haben dann ihre Leute auch da, wenn Arbeiten aufgebaut werden. Die Skulpturen, die wir indoors haben, die sind ja nicht alle, aber fast alle aus Bronze. Also das ist schon nicht, solche großen Skulpturen da aufzustellen. Wir haben alles. Ja, wir haben auch Cutouts, Reliefs, Paintings. Er ist nicht nur ein Bildhauer. Und wir haben natürlich auch seine Toys, ganz wichtig für ihn. Also das, der Art konzeptuelle Blueprint für seine spätere skulpturale Praxis und für seine Großformate. Aber diese Outsider-Art, das ist natürlich etwas, ein Faible, den ich auch habe, wie du weißt. Ja. Und für mich ist das ein Grenzgang, die Ausstellung. Also dieser Gap zwischen Art und Comics ist für mich ein Grenzgang. Und ich glaube, dass viele der KünstlerInnen in der Ausstellung, egal wie bekannt sie sind oder waren oder noch werden, sind Grenzgänger. Ja, auch Lichtenstein oder Basquiat oder Keith Haring, die bekanntesten, was sie am Anfang gemacht hat, wie ist die Pop-Art verschrien worden in den 60er Jahren zu Beginn, nach dem abstrakten Expressionismus, das ging natürlich überhaupt gar nicht. Und die Outsider-Kunst ist natürlich auch immer irgendwie so eine Art Platzhalter für eine Einstellung, die vielleicht transparent macht oder mit Nachdruck unterstreicht, dass bei vieler Kunst noch Luft nach oben ist und dass sich auch noch viel ändern kann. Und da haben wir einige KünstlerInnen in der Ausstellung, ob das jetzt die Miss Ladies ist oder die Isolde Maria Joham oder auch die Micha Wille, wo ich mir denke, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, das sind so herausragende Künstlerinnen, wo noch viel passieren kann. Oder auch in der Vergangenheit, Red Grooms, das war einer der bekanntesten amerikanischen Künstler. Der hat in den 90er Jahren in Witten in der Einzelausstellung gehabt. Das war die damals zweitbeste besuchte Ausstellung, die es jemals dort gab. Den kennt in Europa heute kaum mehr irgendjemand. Ja. Und in Amerika, wenn jemand älter ist, dann vielleicht schon. Aber das ist eine phänomenale Figur, die wieder vergessen worden ist. Ja. Also vergessen oder noch wieder zu entdecken. Oder ja, also man weiß nie, wie sich hier ja, so eine Erfolgskurve innerhalb der Kunst und bei KünstlerInnen darstellt. Das ist immer ein Spiel mit der Glaskugel. Aber wir versuchen natürlich, Qualität zu sondieren und nicht nach Bekanntheitsgraden oder Biografien zu arbeiten. Als seriöser Kurator muss man so arbeiten.
Ja. Ich denke mir, es ist ja wahnsinnig wichtig, dass es eben auch die gibt, die quasi vom Rand oder von der Bedeutungslosigkeit oder von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit kommen. Und dann ist es halt wichtig, dass sie wissen, wo sie herkommen, nicht? Und dann die Möglichkeit haben, diese Membran zu durchstoßen und dann.
Also ich meine, sie können oft nichts mehr tun, wenn sie tot sind, ja, oder wenn sie nicht die Fähigkeiten haben. Also die Miss Ladies beispielsweise, das ist eine Kubanerin, die gehörlos geboren ist. Also die hat ihre Art, man könnte sie Schutzfiguren nennen, die wir ausgestellt haben, die übrigens ist auch wieder diese empathische Qualität, die da drin sind, die hat sie in ihrem Apartment an die Wände geheftet. Ich gehe davon aus, um sie halt zu beschützen, ja. Also so Wächterfiguren sind das. Fand ich total toll, diese Idee. Bei uns sind es dann die Leute, die auf die U-Bahn warten. Ja. Und das sind halt natürlich diese Grenzgänger, die vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie Grenzgänger sind, die nur wir so sehen. Und uns geht es natürlich auch um diesen Grenzgang in der Ausstellung zwischen High and Low Art, zwischen Kunst und Comics. Also wer definiert denn, was in die Museen kommt? Wer definiert denn, was Gute und was die hohe Kunst ist und was ist denn Trash oder minderwertig oder so. Und dass sich das eben auch schnell verändern kann, das hat eben schon die Popkunst in den 60er Jahren gezeigt. Aber fast jede Bewegung, in der Zwischenzeit gibt es ja keine mehr, hatte es am Anfang schwer, weil die Kunstgeschichte vielfach in Wellenbewegungen natürlich abgelaufen ist. Und das ist wie so ein Pendel von Gegensätzen, die dann aufeinander folgen.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt keine Bewegungen mehr?
Es gibt schon Tendenzen und Moden, aber so Strömungen wie Anfang des Jahrhunderts oder in der Vergangenheit, natürlich Einordnungen, die dann auch erst mit einem historischen Abstand in vielen Fällen passieren. Mhm. Aber das ist schon so ein Zusammenhalt in der westlichen Kunstgeschichte, der ab den 80er Jahren, seit dem Anything Goes der 80er Jahre, wo nämlich alle Stile und die Vielfalt und Pluralität von Strömungen nebeneinander existieren kann, das würde ich sagen, hat sich schon massiv verändert. Mhm.
Okay, aber das ist natürlich, ich glaube, ab wann kann man Bewegungen, werden Bewegungen sichtbar, oder? Manchmal, ich meine, du hast
Mittelalter, Renaissance, ja, Barock, Rokoko, Moderne, die Moderne kannst du einteilen von Impressionismus über Surrealismus, Dadaismus, Expressionismus.
Aber wann können wir das jetzt, also wann wird es möglich sein, wirklich zu urteilen, was sich jetzt gerade tut? Ich meine, du hast deinen Finger am Puls. Durch deine kuratorische Arbeit wärst du eine, die Entwicklungen erkennen kann, Tendenzen oder Bewegungen? Na,
Tendenzen gibt es schon, aber ich würde sagen, das sind keine Strömungen mehr. Ja? Die Surrealisten, die da irgendwie, also es gibt momentan vielleicht Strömungen, ja, die schwarze Kunst ist eigentlich jetzt auch schon wieder der große Hype vorbei, aber dann diese Identity-driven Art irgendwie, das ist natürlich ganz stark, oder auch in der Malerei momentan die Figuration, die ist extrem präsent, würde ich sagen. Oder ja, jetzt wenn man auf der Biennale war, da hat man vielleicht dann auch so eine Rückkehr zum Handwerk, zum Indigenen. Ich fand die Biennale außerordentlich schlecht. Aber das ist
kommt also allgemein ist das ein also ich meine, vielleicht
ich will es so sehen, ja. Also ich will es so sehen, dass diese Innovationen, die wir kommunikationstechnologisch in den letzten Jahren durchgemacht haben und die Virtualisierung, Digitalisierung der Welt, dass die bis zu einem gewissen Grad konterkariert wird durch eine Kunst, die Sinne anspricht, die immersiv ist, die erlebbar ist, die die Wahrnehmung betrifft und die uns tatsächlich wieder in der Realität im Raum verankert. Also das ist so ein bisschen auch die These der Ausstellung, wobei wir auf gar keinen Fall jetzt die Errungenschaften der Technologie exkludieren wollen, ganz im Gegenteil, weil Kors, wie vorhin erläutert, steht ja genau für beides. Ja. Also er verbindet ja sozusagen die unterschiedlichen Medien, um Menschen zu erreichen, um eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also er spricht auch immer wieder davon, dass er mit unterschiedlichen Öffentlichkeiten arbeiten will, weil es ihm Spaß macht und weil es ihn interessiert. Und deshalb hat er auch diese vielen Kooperationen mit Modefirmen, mit Spielzeugfirmen, mit
Popmusikern,
mit Popmusikern, mit MTV, whatsoever, ja, mit Corporates. Das ist interessant, aber er ist natürlich im Unterschied zu vielen Outsidern, weil wir von denen gerade gesprochen haben, fähig dazu. Das sind viele andere nicht. Obwohl er sehr stark, finde ich, vielleicht ist das auch seiner Historie als Graffiti-Artist geschuldet, also er war in den 90er Jahren, ist er da auf die Straße gegangen, so hat sich dann auch dieser Schriftzug, also Kors war ein Tag, den er natürlich auf Züge und Hauswände und Mauern gesprüht hat, so ist Kors entstanden. Und die Graffiti-Artists, die verschwinden ja oft sozusagen hinter ihren Werken, ja. Und das hat er auch noch. Er ist ja vom Typus her überhaupt nicht so ein Celebrity oder so ein Superstar, sondern eher schüchtern und wirkt ja eher unscheinbar oder so. Und er tritt, glaube ich, hinter seinem Werk zurück und er hat auch immer gesagt, ja, er will, was sein Interesse ist, ist ein großartiges Werk zu schaffen, ungeachtet, und da sind wir jetzt wieder über den Grenzgängen, ungeachtet dessen, was die Leute damit verbinden. Ihm ist das egal, ob das jetzt Design ist, ob das Mode ist, ob das Spielzeug ist, ob das Kunst ist. Er will einfach eine gute Arbeit machen. Ja? Und hinter seiner Arbeit kommt es, so kommt es mir vor, tritt er zurück. Ja? Also das, diese Anonymität der Straßenkünstler, ich weiß nicht, ob das dadurch inspiriert ist, aber wahrscheinlich ist es einfach eine Charakter- und Typussache, aber das klafft für mich schon eklatant auseinander, ja, also diese unglaubliche Popularität, denn welcher Künstler hat denn so viele Follower auf Instagram, das hat nicht mal Jeff Koons, ja, und hat diese große Beliebtheit und trifft deshalb auch wohl einen Nerv der Zeit und ist auf der anderen Seite aber dann doch, finde ich, ja, sehr, sehr zurückgezogen.
Mhm. Also,
und auch seine Figuren sind so, ja, in sich gekehrt. Wahnsinn.
Ja, also ich glaube auch nicht alle, oder?
Nee, nicht alle, ja.
Also die haben alle halt so eine Persönlichkeit.
Viele sind in sich gekehrt. Also das ist eben dieses Melancholische oder die Hände vor den Augen zusammengekauert auf dem Boden sitzen. Dann gibt es auch natürlich das Michelin-Männchen, aber das kommt dann natürlich trotzdem total ungelenk. Bibendum heißt das. So ungelenk kommt es daher. Also die sind alle auch wahnsinnig, deshalb wieder Identifikationsfigur, zugänglich, weil sie halt irgendwas süßlich Naives haben. Ja? Also sind wie so Teddybären zum Knuddeln. Da darf es natürlich nicht anlangen, weil sie aus Bronze sind und don't touch, ja, leider. Aber und sie kokettieren übrigens auch mit ihrer Oberflächenbearbeitung damit, aus Plastik zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit natürlich aus Bronze sind. Ja.
Ich meine, du hast vorher jetzt nur so en passant dein Urteil abgegeben über die diesjährige Biennale. Jetzt die Frage ist, woran scheitert eine Ausstellung oder eine Präsentation? Ich habe in den letzten Wochen auch viel über die Biennale gesprochen und die gilt natürlich als eine der wesentlichsten Kunstausstellungen der Welt. Und da hat man natürlich eine entsprechende Erwartungshaltung. Wenn man jetzt eine kleine Ausstellung macht in einem Offspace, schauen da nicht so viele Leute hin. Jetzt ist das ja etwas, wenn du da in der Albertina Modern am Karlsplatz eine Ausstellung machst mit einer großen Skulptur davor. Und es gab ja auch Kritik, die ich übrigens nicht nachvollziehen kann. Ich habe mir das jetzt noch so ein bisschen reingezogen. Also da wird ja oft nur auf der allerobersten Schicht, auf der Oberfläche etwas kritisiert und es wird gar nicht, also die Leute machen sich dann oft gar nicht so die Arbeit dann dahinter zu schauen.
Du meinst sie in den Reviews oder in der Presse?
Ja, genau. Also manchmal, es ist also ja auch...
Also ich bin total enttäuscht von der Presse, muss ich sagen. Und das ist, ich bin jetzt, es ist keine verletzte Eitelkeit, um Gottes Willen, darum geht es mir nicht. Also ich will eine Ausstellung machen, die auch so als Gegenprogramm zur Trostlosigkeit der aktuellen Weltsituation funktionieren kann. Also es kam ein Kunstverständiger, mit dem ich gut befreundet bin, vorab mal in die Ausstellung gemeint, super, nicht immer dieses Trübsal. Ja? Also das ist schon die Idee der Ausstellung, so ein bisschen Gegenprogramm zu den schlechten Nachrichten, die wir alltäglich in allen News und den Nachrichten sozusagen hören und lesen. Das war die Idee. Und Begeisterung zu schaffen, Begeisterung für die Kunst zu schaffen und eine gewisse Mission zu transportieren, nämlich die von Demokratie. Ja, das ist die Idee. Und diese Begeisterung ist bei ganz vielen Menschen in der persönlichen Erfahrung, die ich hatte, also ich kenne es natürlich von anderen Ausstellungen, total aufgegangen. Also beim Aufbau, das sind Leute, die sehen viel Kunst, aber sind vielleicht nicht die totalen Spezialisten. Also diese Idee, to reach everybody, das und zwar mit eben Begeisterung, das ist für mich total aufgegangen in der direkten Kommunikation mit vielen, vielen sehr, sehr unterschiedlichen Leuten. Und die Begeisterung hat sich nicht ansatzweise in der Presse niedergeschlagen. Mhm. Mich interessiert die Presse inzwischen seit nicht mehr großartig, muss ich sagen. Da wird dann immer auf, sie sind immer gegen den Markt und der böse Markt und dann können sie nichts anderes als über den Markt reden. Ja? Und die Interessanten, das ist übrigens, wenn wir über den Markt reden, ja, gerne, weil da ist nämlich dieses demokratische Kunstverständnis zutiefst verankert. Das ist seit dem Pop-Shop, ja, es war nämlich ein Shop von Keith Haring, der nämlich wollte, dass Kunst erschwinglich ist. Das ist deshalb sind in 60er Jahren Editionen entstanden, deshalb war es möglich für everybody, sich ein bisschen Kunst zu kaufen. Und diese Idee trägt nämlich Kors in die Gegenwart. Der hat mit seinen Toys, die wir im Museumshop klein verkaufen, kann der jeden erreichen. Also jeder kann sich Brian Donnelly in Kors kaufen. Wenn es nur ein T-Shirt ist, von Marketingartikel über Toys bis, ist es für alle was zu haben. Ja? Mhm. Und das ist genau die Idee. Es ist halt noch ein bisschen ein Unterschied zwischen Größe und materielle Ausführung logischerweise. Die Arbeiten gehen auch im Kunstmarkt, auf Auktionen haben die viel Geld vor vielen Jahren gebracht. Das interessiert mich aber nicht besonders. Mhm. Das muss ich halt irgendwie im Auge haben.
Ist nicht so dein Thema,
aber das demokratische Kunstverständnis setzt sich in der Art und Weise, wie er seine Kunst distribuiert, fort. Er hatte Original Fake, war das auch so ein Laden, den er hatte in Japan, den es jetzt nicht mehr gibt, und hat dann eben seine Marketingartikel oder wie auch immer man sie nennt, Merchandising-Artikel verkauft. Und verkaufen lassen, so what? Also das ist alles andere als ein klassischer Primary Market Artist, der ja auf dem Sekundärmarkt viel auch schon mal gebracht hat, aber so what? Ja, also
ich sehe, also ich habe diese Kritik gelesen. Ich meine, ich bin meistens relativ vorne mit dabei, wenn es darum geht, den Einfluss von Galerien zu reduzieren in Museumsausstellungen. Wobei sich da meine Wahrnehmung auch wandelt, weil man muss mal einfach realistisch sein. Ne? Das ist ein großer Kosmos, in dem wir uns bewegen. Aber wenn so jemand wie der Brian Connolly Donnelly, das selber in die Hand nimmt und selber als Künstler da eine Plattform schafft, dann kann das ja auch ein Beispiel sein für andere, diesem Beispiel zu folgen. Ich meine, der Damien Hirst ist vielleicht ein bisschen anders, weil da geht es doch stark um auch über die Galerien, aber es ist schon so eine Selbstermächtigung auch, oder der Künstlerin, oder?
Ja, total. Also und vor allem, also er arbeitet ja auch eben, wie gesagt, mit vielen Corporates zusammen. Mhm. Also da schafft er sich sein eigenes Vermarktungssystem, und das ist schon eine Leistung, die ich irgendwie berücksichtigen will, ja. Also weil es zu neuen Wegen in der Kunst führt, ist durchaus interessant, ja, aber wie gesagt, das spielt für mich nur am Rande eine Rolle. Also für mich geht es um die Demokratisierungstendenzen in der Kunst, die natürlich wahrscheinlich bis zu Duchamp zurückreichen und dann in der Pop-Art einen Höhepunkt nehmen, dann in den 80er Jahren und dann sich bis in der Gegenwart fortführen, nämlich in seiner Kunst, und diese Spuren historisch auch zu verfolgen, das versucht die Ausstellung.
Jetzt, um auch zu einem Ende zu kommen, jetzt ist ja die Pop-Art, für mich war das immer so das Gefühl, dass okay, die Pop-Art, das ist halt, das sind halt die 60er und die beginnenden 70er Jahre, aber irgendwann ist dieses Thema dann auserzählt, weil was macht, wo soll man hingehen? Aber diese Ausstellung zeigt mir jetzt, dass das Thema alles andere als auserzählt ist, weil es gibt immer einen popkulturellen Zugang zum Leben. Und wenn man da hinschaut, dann dann ist dem ja, also da ist noch lang nicht der Plafond erreicht. Man muss es einfach immer nur ein bisschen neu definieren. Vielleicht muss man den Begriff Pop Art irgendwie dem Andy Warhol und dem Roy Lichtenstein auch ein bisschen wegnehmen.
Ja, was ist die Pop Art in der Gegenwartskunst und was sind die neuen Medien der Pop Art bezugnehmenden KünstlerInnen in der Gegenwart? Und dann wären das natürlich die Social Medias, die da eine Rolle spielen. Und das ist bei Kors eben gerade der Fall. Und dieses Interesse an der Öffentlichkeit und der breiten Öffentlichkeit, das ist natürlich zutiefst der Pop-Art geschuldet. Und das ist das, was er in der Gegenwart eben verankert. Und dabei denkt er neue Wege, was es heißt, sich eine eigene Sichtbarkeit zu schaffen und was es heißt, seine eigenen Werke bekannt zu machen und mit wem er zusammenarbeitet. Er arbeitet eben nicht nur mit Museen und Galerien zusammen, sondern eben auch mit Uniqlo und Dior. Ja. Also ich meine, das ist schon eine breite Spannweite, die er da irgendwie hat. Und
keine Berührungsängste?
Weiß nicht.
Oder grundsätzlich angstlos oder schafft er da neue Fakten?
Nee, das ist er vom Typus nicht. Ich würde sagen, er geht neue und andere Wege. Ja. Mhm. Also es ist sehr untypisch für den zeitgenössischen Künstler. Also im Primärmarkt, im klassischen Primärmarkt, die bekannten Künstler, die arbeiten meistens ganz anders. Ja. Vielleicht Jeff Koons und Damien Hirst. Vielleicht ist das so ein bisschen in der Tradition von denen, aber da ist er schon auch noch mal offener und fähig, sich seine eigene Fangemeinde abseits eines exklusiven Kunstpublikums selbst zu schaffen. Mhm. Und das ist das Interessante, exklusives Kunstpublikum, das zu überschreiten. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Grenzgang, den er hier wagt. Und das sind neue Wege, die er bestreitet. Deshalb finde ich, ist er sehr wohl ein Grenzgänger auch. Ja. Mhm.
Aber es ist ja auch die Aufgabe von Museen, diese neuen Wege zu erkennen und sich dann auch zu trauen. Ich glaube, also der Umstand, dass es da
und
auch
eigentlich soll es auch die Aufgabe sein von Journalisten, das zu erkennen, wenn ein Museum sowas macht.
Ja, ja. Ja. Okay, aber das ist, sag einem Hirsch, er soll nicht, das ist meistens so. Meistens gibt es halt einen, der voranschreitet und wir sind dann oft, also Jahre später erst dann irgendwie schlau. Aber ich glaube, es ist
ich wünsche mir eine ernstzunehmende Kunstkritik in Österreich. Mhm. Ich wünsche mir.
Also für mich war es, es ist ja oft so, dass wenn man dann hört, wenn man nur Gutes hört von einer Ausstellung oder von einem Buch oder von einem Theaterstück, dann hat man eine unglaubliche Erwartungshaltung, die oft enttäuscht wird. Ich bin eigentlich ohne Erwartungshaltung in die Ausstellung gegangen, weil ich mir auch wenig, also unter dem, es war für mich total abstrakt. Ja? Und ich bin rein und ich habe mich wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin gut unterhalten, ich habe Dinge gesehen, wo ich mir gesagt habe, wow, dass ich das sehe, so wie diesen Keith Haring, den Tokyo Shop, das sehr beeindruckend, diesen U-Bahn-Wagen. Es ist auch schlau, dann ist die Brigitte Kovans dazwischen und es ist der Gottfried Hellmann dazwischen. Manchmal geht es übers Motiv der Mickey Maus und dann kommt es irgendwie andersrum. Also ich bin dort raus und habe mir gedacht, ich habe das einfach, ich habe wirklich viel gelernt auch. Es hat meine Perspektive verändert.
Das und ich freut glaub, mich sehr.
Und ich glaube, das sollte, ich meine, natürlich kann man auch, ich verstehe das schon, wenn Kunst- und Kulturkritikerinnen oder Journalistinnen ihre Agenda abarbeiten, wenn da etwas ist, was nicht in dieses Schema passt, ja, dann ist man geneigt, eher mal die Nase zu rümpfen. Ja. Das, weil dann ja auch irgendwie so ein größeres Medienhaus vielleicht dahinter steht. Aber so für jemanden, der ein offenes Herz hat und offene Augen und diese Augen mit dem Herzen auch noch in Verbindung bringt, ist das wirklich eine sehr erfreuliche Ausstellung. Und
ja, das freut mich sehr. Noch schöner hätte man es gar nicht formulieren können. Ja.
Und ich meine, jetzt
und
ist
das
ja
war,
so.
Das genau war die Intention, ja. Mhm. Also das war genau die Intention. Mhm.
Und jetzt
auch Freude zu bereiten, ja. Ja. Und auch auf einer emotionalen Ebene Menschen zu begeistern. Das ist die Idee gewesen, ja.
Und auch durchaus zu akzeptieren, dass es da das eine oder andere gibt, das einem vielleicht halt weniger zusagt. Ja,
ja, natürlich.
Das ist ja ganz logisch.
Überraschungen bereitzuhalten, auch Bekanntes, aber auch Unbekanntes vorzustellen und ein paar Thesen, da könnte man intellektuell so viel rausholen, wenn man will, aber man kann es natürlich auf einer ganz oberflächlichen, einfachen Ebene auch verstehen. Also das war die Idee, da viele Möglichkeiten zu einem Zugang zu schaffen. Und ja, wenn es nicht aufgeht oder wenn es nicht ankommt, dann tut es mir halt leid.
Aber es ist auf vielen Ebenen, weil ich sehe es dann auch in diesem allerletzten Raum, bevor man zum Shop geht, hat man ja auch dann eine ganze Reihe von Arbeiten, die
Raymond Pettibon, Michaela Konrad, Mike Kelly.
Ja, und also jetzt am Beispiel Michaela Konrad, wo man ja auch dann die Arbeiten kennt,
mit Augmented Reality.
Die ja auch eine Farbigkeit, eine Buntheit ausstrahlen, die ja ein integraler Bestandteil ist. Und dann sehe ich dort, dass ihr eigentlich euch dazu entschlossen habt, nur die Zeichnungen zu zeigen.
Aber du weißt, dass das Augmented.
Ja. Ja.
Die kannst du bunt machen. Ja. Also wenn du mit deinem Handy dann davor gehst, dann fangen die an zu animierten Bildern, Bildergeschichten zu werden. Es gibt Musiktöne und sie werden bunt und so. Also das ist sozusagen die letzte Schlussarabeske in Richtung, okay, wir machen auch die Welt auf in ein richtig ein wenig Virtualität.
Ja, ich glaube, das ist heutzutage, das ist vielleicht auch ein guter, da können wir den Kreis gut schließen. Wir haben viel gesprochen über die sozialen Medien, wie das funktioniert. Ich glaube, wir alle können auch ein bisschen Spaß
haben. Eine Sache will ich dir noch sagen. Ja. Die Skulptur draußen, Final Days von Kors vor der Albertina Modern. Ich war im Atelier des Künstlers in New York, in Brooklyn. Wir sprechen, wie die Skulptur dann ausgerichtet wird, dass sie viele Leute am besten sehen. Ja? Und dann ist sie so geneigt zum Verkehr oder in die andere Richtung geneigt zum Verkehr. Da sind ja, ich glaube, 6 oder 8 Spuren, die da vorbeigehen am Karlsplatz. Und dann sagt er, nein, wir machen es parallel zur Fassade und die Figur schaut auf die Karlskirche. Dann sage ich, ja, aber die Figur sieht so keiner da auf der Gegenüberseite, gegenüberliegenden Seite der Straße, da sind nur Büsche, da ist dann keine. Dann sagt er, doch, weil er macht ein Foto davon und postet es auf Social Media und da hat er seine über 4 Millionen Follower. Das heißt, am meisten Leute sehen die Skulptur vor der Albertina Modern, das ist mir natürlich auch wichtig, auf den sozialen Medien.
Natürlich, logisch. Ja. Die Leute, die in Sydney leben und das ist ja auch ein Thema. Ich meine, heutzutage habe ich manchmal so das Gefühl, ich muss gar nicht dorthin fahren, weil ich sehe es eh in den sozialen Medien.
Aber du willst das Real Experience. Ja. Ja. Du willst die echte Erfahrung. Du willst die Holzskulptur beim Aufbau. Ja. Die Leute sind gekommen. Das konnte man nicht glauben. Das Ding ist tatsächlich aus Holz. Du willst das anlangen. Ja. Und du willst natürlich in die U-Bahn von Red Grooms und Mimi Gross und das Rufus Construction Company. Und du willst in den Pop-Shop von Keith Haring. Du willst da reingehen, ja, weil das ist genau das, was das Handy und die Screens nicht können, ja, das reale Erlebnis. Und das versuchen wir und deshalb wird den Museen nie irgendwas passieren. Das ist, kann die Virtualität nicht wettmachen, ja, das reale Erlebnis und die reale Wahrnehmung. Und
im Idealfall greift das ineinander und es gibt eben keine Berührungsängste und ich finde es cool, dass es eben, dass dann diese Schnittstelle zur virtuellen Realität dann eben auch passiert.
Ja. Wir wollen keine Ausschlusskriterien schaffen. Ja, das war uns total wichtig. Ja. Ganz im Gegenteil. Wir tragen es weiter und bleiben uns aber treu.
Also vielleicht gibt es die eine oder andere, ich meine, die Ausstellung geht ja jetzt noch über den Sommer bis Ende September, also noch viel Zeit. Ich kann nur jedem empfehlen, dorthin zu gehen.
Ich danke dir sehr herzlich.
Und ich bin dann natürlich sehr gespannt. Also Marc Adrian ist auch einer, der mich sehr reizt. Und ich freue mich auf die kommenden Ausstellungen in der Albertina Modern.
Vielen lieben Dank für deine netten Worte, dein Feature und deine Aufmerksamkeit.
Ja, also das ist zumindest, ich meine, und das ist ja das, das habe ich mir für diesen Podcast immer gewünscht, dass es eigentlich der Ausdruck meiner Neugier ist und meines Interesses, weil ich mir natürlich denke, okay, ich bin jetzt auch, ich komme zwar aus der Kunst, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die ein offenes Herz haben. Ja? Und wenn die dann nur so komische Kommentare lesen und oft sind ja so Kommentarspalten. Wie ist denn das übrigens so in den, auf den, bekommst du da irgendwie so in den sozialen Medien Kommentarspalten? Also, ist es positiv? Es ist
wahnsinnig positiv. Ja. Also sozialen Medien unglaublich. Mhm. Ja.
Also siehst du, also so gesehen.
Also auch was unsere Abteilung für Social Media sagt, also das ist enorm gutes Feedback. Oder wir haben dann auch immer wieder bei allen größeren Ausstellungen gibt es dann so Influencer, die eingeladen werden. Das ist fast wie so eine zweite Pressekonferenz. Mhm. Die sitzen da alle und ich rede dann.
Die Gruppe wird wichtiger.
Wirklich, was bedeutet die Presse eigentlich noch, muss man echt sagen. Ja? Ich meine, wie viel erreichen die auf ihren sozialen Medien zusammengenommen? Und das sind junge, begeisterungsfähige Leute, die ihren vollen Spaß haben und intelligente Fragen gestellt haben und mit denen ich mich super unterhalten habe während dieses 30-minütigen Gesprächs. Länger ist eine Pressekonferenz in Wirklichkeit auch nicht. Ja. Also ich muss echt sagen, da verändert sich schon sehr viel, was die Kritik und Kunstkritik auch betrifft. Ja. Und das hat dann viel mit Fanpyramiden letztendlich auch zu tun, die selbst geschaffen werden. Also Influencer werden nicht schreiben, wenn es ihnen nicht gefällt oder wenn sie nicht glauben wiederum, dass sie ihr eigenes Publikum erreichen können. Und Journalisten schreiben halt für eine Zeitung, in der die Kunstkritik ohnehin keine Rolle spielt und die fixe Auflagen haben. Also das ist immer limitierter.
Also dann habe ich ja die Chance, dass diese Folge des Podcasts jetzt einmal zumindest in den sozialen Medien, und das ist ja auch eine Zielgruppe, die ich adressiere, hohe Aufmerksamkeit erzielt.
Also
ja, ich hoffe. Ich werde dich auf jeden Fall als Kollaborationspartnerin einladen.
Gerne.
Und nein, also herzlichen Dank, herzliche
ich danke
Gratulation.
Dir sehr herzlich. Danke.
Und noch viele, viele Besucher für die Ausstellung.
Danke.
Das war es auch schon wieder mit der Besprechung der Ausstellung. Ich hatte schon öfters das Vergnügen, mit Angela Stief über die Kunst zu sprechen. Und es ist wie immer ein Vergnügen. Und es ist natürlich wie immer so, man könnte noch ewig weitermachen. Es geht immer wieder noch eine Türe auf. Vielleicht kann ich an der Stelle sagen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, aus so einem einstündigen Gespräch dann diesen Teil herauszufinden, der dann auch so ein bisschen so ein Headliner-Satz werden kann. Das ist mir in diesem Fall gar nicht schwer gefallen. Ganz im Gegenteil, ich hätte da 5 oder 6 prägnante, gute Sätze finden können und habe mich dann letztendlich für einen entschieden, der auch wirklich also den Kern dieser Ausstellung betrifft. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von der Ausstellung und ich würde alle bitten und allen raten, es mir gleich zu tun, mindestens 2-mal in die Ausstellung zu gehen und auf jeden Fall euren Freunden erzählen, dass es sich lohnt, dahin zu gehen. Auf jeden Fall lohnt es sich auch, diesen Podcast anzuhören. Das würde mich natürlich auch freuen, wenn dieses Wording hinaus in die Welt geht. Ich bedanke mich bei Angela Stief natürlich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Matthias Jakesic für die Produktion und bei Markus Lettner für die Gestaltung des Covers. Ein gutes Team macht das alles möglich und ich freue mich. Es geht Richtung Sommer und wir werden aber den Sommer über durchsenden. Das heißt, ein bisschen Arbeit gibt es noch für mich, aber es ist lohnend, weil für mich jedes einzelne dieser Gespräche einfach eine Bereicherung ist und ich hoffe für euch auch. Bleibt uns gewogen und bis in 2 Wochen. Ciao.